Hallo und herzlich willkommen bei Trauer, Trauma, Transformation. Ich bin Julia, ich bin eine verwaiste Mama und ich habe es mir zur Mission gemacht, andere verwaiste Eltern auf ihrem Weg durch Trauer, durch Trauma, durch Transformation professionell zu begleiten. Und deshalb habe ich eine Ausbildung gemacht zum Transformational Master Coach und bin gerade in der Weiterbildung zur systemischen Therapeutin, Familienaufstellung. Und heute möchte ich euch eine kleine Einführung in das faszinierende Konzept des posttraumatischen Wachstums geben. Für all diejenigen von euch, die es noch nicht kennen oder für diejenigen, die schon mal was davon gehört haben, aber mehr darüber erfahren wollen. Und ich habe den Begriff zum ersten Mal gehört nach dem Tod meines Sohnes Simons. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, Simon ist als Frühchen zur Welt gekommen, ganz unerwartet in der 26. Schwangerschaftswoche und er hat es nicht überlebt. Er starb 5 Tage später in meinen Armen an den ganzen Folgen von Organversagen über Gehirnbluten und so weiter. Und für mich die schwierigste Zeit in meinem Leben, definitiv. Und nachdem Simon starb, hörte ich dann irgendwann auch im Bereich des Coachings über posttraumatisches Wachstum. Vorher kannte ich nur posttraumatische Belastungsstörung und auf die möchte ich auf jeden Fall auch nochmal in einer anderen Folge eingehen, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass wir beide möglichen Folgen eines Traumas, eines traumatischen Verlustes kennen, wenn wir da drin stecken. Und posttraumatisches Wachstum ist der inspirierendere der beiden Begriffe. Und ich habe mich selbst damit sehr identifiziert und ich bin gespannt, ob es dir auch so geht. Aber das ist wie immer kein Muss und es ist kein Ort, um sich zu vergleichen und kein Ort des Wettbewerbs. Also es geht nicht darum, ja, okay, ich muss jetzt posttraumatischen Wachstum erleben. Ganz wichtig. Vielleicht findet ihr es aber auch inspirierend und findet euch an einigen Orten wieder und könnt dadurch vielleicht das, was ihr erlebt, auch nochmal auf andere Art und Weise betrachten. Der Begriff des posttraumatischen Wachstums wurde erst in den 1990er Jahren von den Psychologen Dr. Tedeschi und Dr. Calhoun geprägt. Und das ist eine vergleichsweise kurze Zeitspanne, wenn man denkt, dass die posttraumatische Belastungsstörung schon 1980 in das DSM-2, also dem Diagnostischen und Statistischen Manual psychiatrischer Erkrankungen, aufgenommen wurde. Also da ist doch eine ganz schöne Zeitspanne dazwischen. Was aber schon vorher akzeptiert, was schon vorher existiert hat, ist das Wissen und die Tatsache, dass Menschen durch das Erleben von Herausforderungen oder auch traumatischen Ereignissen, wie zum Beispiel dem Verlust eines Babys oder eines geliebten Menschen, nicht nur Schmerz erfahren können, sondern auch auf positive Weise wachsen können. Und das findet man zum Beispiel in alten spirituellen, religiösen Traditionen oder auch in Literatur, in Philosophie. Da wurde über dieses Thema stets reflektiert. Aber erst in den letzten Jahren, also wie gesagt, so seit den 90ern, haben Psychologen, Sozialarbeiter, Wissenschaftler begonnen, sich mit dem Phänomen des posttraumatischen Wachstums systematisch zu befassen, systematisch zu erforschen. Das ist besonders spannend, denn wenn wir verstehen, was posttraumatisches Wachstum ausmacht und wie Menschen nach traumatischen Ereignissen zu einem größeren Wohlbefinden kommen können, eröffnet sich einfach eine neue Perspektive, dass wir die Wahl haben, da vielleicht auch hinzugehen und zu gucken, oh, welche Schritte kann ich vielleicht gehen dazu, aber später auch noch mehr. Posttraumatisches Wachstum ist da wirklich sehr faszinierend. Vor allem die Vorstellung, dass man durch ein Trauma nicht nur zur Normalität zurückkehren kann, sondern dass sich tatsächlich eine Weiterentwicklung aufgrund des Erlebens entfalten kann. Ja, nicht trotz, sondern wegen des Traumas. Und falls du jetzt zögern solltest, weil die Vorstellung, dass persönliches Wachstum durch schmerzhafte Erfahrung erfolgt, dir komplett widerstrebt, bleib bitte noch ein bisschen hier mit bei, denn ich werde auf dieses Thema später genau eingehen, weil es mich wirklich auch berührt und einen meiner tiefsten Widerstände und Wunden da auch aufschürft sozusagen. Und deswegen werde ich darüber auch nochmal sprechen. Bevor ich aber in das posttraumatische Wachstum tiefer eintauche, werde ich einen Blick darauf werfen, was überhaupt ein Trauma ist und wie sich unsere Wahrnehmung davon im Laufe der Jahre verändert hat. Also, lass uns zuerst einen Blick darauf werfen, was ein Trauma ist, bevor wir tiefer in das posttraumatische Wachstum eintauchen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Trauma subjektiv ist. Eine Erfahrung, die für jeden Einzelnen einzigartig ist. Also was von dir als traumatisch erfunden wird, muss für eine andere Person nicht zwangsläufig dasselbe sein. Daher sollten wir pauschale Aussagen darüber komplett vermeiden, was ein traumatisches Ereignis ist und was nicht. Das ist so ähnlich wie wenn wir sagen, ja, jeder trauert anders, denn das ist die Erfahrung, die wir machen. Und was für den einen in der Trauer in diesem Moment gut tut, muss für den anderen nicht richtig sein. In den frühen 80er Jahren, als das Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung in das DSM aufgenommen wurde, war die Definition für ein auslösendes Trauma noch sehr spezifisch, sehr eng. Man ging davon aus, dass ein traumatisches Ereignis aufgrund von außerhalb von normalen menschlichen Erfahrungen liegt und den meisten Menschen Kummer bereiten würde. Also das ist quasi so eine allgemeingültige Definition. Ja, es ist außerhalb der menschlichen Erfahrung, was ganz, ganz besonders Schlimmes und deswegen geht es dir hinterher schlecht. Doch im Laufe der Zeit hat sich die Auffassung von Trauma noch gewandelt und heute betrachten wir es weitgehend als abhängig von der individuellen Wahrnehmung des Ereignisses. Also nehmen wir zum Beispiel den Verlust meines Sohnes und die damit verbundene Zeit im Krankenhaus, die unerwarteten Wehen, die frühe Geburt, den Moment, in dem er in meinen Armen auch gestorben ist. Für mich war diese Zeit äußerst traumatisch. Und ich glaube, dass es auch ohne die Zeit im Krankenhaus oder ohne ein oder mit eigentlich mit wärmerer Betreuung für mich traumatisch gewesen wäre, meinen Sohn zu verlieren. Ich glaube, der Tod im Allgemeinen, obwohl er auch ein alltäglicher Bestandteil des Lebens ist, kann bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Auswirkungen haben. Und der Tod eines Kindes ist nicht besonders alltäglich, zum Glück, obwohl es öfter passiert, als wir uns bewusst sind, als wir darüber reden. Aber worauf ich in diesem Fall hier hinaus möchte, ist, dass es weniger sinnvoll ist, ein Ereignis pauschal als traumatisch zu bezeichnen. Ja, weil es betrifft einfach nicht jeden auf gleiche Weise. Und auch ein Ereignis, das du oder das andere, das man als erwünscht betrachten würde, kann für bestimmte Menschen, kann in bestimmten Situationen auch traumatisch sein. Es ist jetzt vielleicht auch für verwaiste Eltern triggernd oder schwer nachzuvollziehen, vielleicht aber auch nicht, weil ich auch weiß, dass viele verwaiste Eltern einfach auch nochmal eine andere Art von Empathie entwickelt haben. Aber es kann auch sein, dass die Geburt eines gesunden Kindes, also es ist nachgewiesen, eines lebendigen, gesunden Kindes eben auch traumatisch sein kann durch bestimmte Dinge, die bei dieser Geburt passieren. Ich werde jetzt aus Triggergründen da jetzt nicht weiter eingehen, weil das ist nicht das Hauptthema dieser Folge. Und deswegen Was ich aber sagen möchte, ist, dass auch diese Situation zu posttraumatischen Stresssymptomen führen kann. Und wenn man sich das auch nochmal zu Gemüte führt, darüber nachdenkt, dann ist es ja natürlich auch logisch, dass auch Situationen wie der Verlust eines Kindes, die Geburt eines Kindes, das nicht mehr lebt, oder auch die Geburt eines Kindes zu früh oder das Wissen, dass dieses Kind vielleicht nicht überleben wird, klingt doch etwas traumatisch, wenn man es aus der Perspektive betrachtet. Das ist euch vielleicht auch schon klar. Ich weiß aber, dass es erst in der letzten Zeit mehr und mehr Thema wird, was denn eigentlich traumatisch ist, und dass mir das gar nicht wirklich bewusst war, dass ich was Traumatisches erlebt habe vor 6 Jahren, und das erst so im Laufe der Zeit so langsam eingesickert ist. Und das ist auch in Ordnung, wir müssen uns damit auch nicht pathologisieren und sagen, ah ja, wir sind jetzt traumatisiert, wir sind fürs Leben gezeichnet. Deswegen auch diese Folge. Es ist aber ein wirklich einschneidendes Lebensereignis. Also, wie kann es sein, dass Menschen etwas Ähnliches erleben und so unterschiedlich wahrnehmen? Und die Frage ist gerade so im Bereich des Coachings, im Bereich von Therapie, ein sehr zentrales Thema. Und die Idee ist, dass Ereignisse an sich, die in der Welt passieren, erst dann Bedeutung erhalten, wenn der Mensch, dem sie widerfahren, einen Gedanken darüber hat. Dein Gedanke, deine Interpretation über Ereignisse formen deine persönliche und emotionale Erfahrung. Und das gilt auch für Traumata. Jeder nimmt ein Ereignis und seine Bedeutung individuell wahr. Und das ist völlig in Ordnung. Und was ich ganz wichtig finde, ist, das bedeutet nicht, dass ich irgendwen hier die Schuld geben möchte, wenn wir eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und ich finde es ganz wichtig, ja, das ist auch nochmal zu differenzieren. Das ist eine simple Betrachtungsweise, die auf gewisse Art und Weise zutrifft und auf andere Art und Weise auch für uns in diesem Moment erstmal willkürlich entsteht. Ja, was aber wahr ist oder feststeht, ist, dass man ähnliche Gedanken und Glaubenssätze bei Menschen beobachten kann, die unter posttraumatischer Belastungsstörung leiden oder auch deren Leben von posttraumatischem Wachstum geprägt ist. Und das eine schließt das andere auch nicht zwangsläufig aus. Das finde ich wichtig. Diese zwei Pole, ja, die können auch gleichzeitig existieren. Ich wachse auf der einen Seite, und auf der anderen Seite leide ich aber vielleicht auch immer noch unter posttraumatischer Belastungsstörung, an den Stresssymptomen, an den körperlichen Symptomen. Also ein potenziell traumatisches Erlebnis ist nicht nur etwas Unerwartetes, Unkontrollierbares und Unvorhersehbares, sondern auch ein integraler Bestandteil des Lebens. Das finde ich so wichtig, so wow, mind blown, weil vorher hat man immer gedacht, und davon gehen, glaube ich, auch noch viele Menschen aus, dass es so ein krasses Erlebnis sein muss. So etwas wie Krieg oder ja, vor allem Krieg. Also es war ja sehr mit Veteranen verbunden, die posttraumatische Belastungsstörung. Und deswegen war so Krieg und all das, was damit einherging, so das Hauptaugenmerk und das, was man am ehesten damit verbindet. Wenn wir aber weiter auf den Begriff Trauma eingehen, dann können wir lernen, dass er aus dem Griechischen stammt und Wunde bedeutet und sich ursprünglich eher auf körperliche Verletzungen bezog, aber im Laufe der Zeit auch mit psychischen Verletzungen assoziiert wurde. Und Trauma ist im Leben unvermeidlich und ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Und Studien schätzen, dass etwa 70% der Menschen im Laufe ihres Lebens irgendeine Form von Trauma erlebt haben. Aufgrund der vielleicht auch noch sehr engen Wahrnehmung von Trauma, glaube ich, dass die Dunkelziffer höher ist, aber da habe ich keine Studien und keine Belege für. Ich glaube, weil wir uns manchmal noch gar nicht bewusst sind, welches Ereignis für uns vielleicht traumatisch war und dass das wirklich in die Definition Trauma geht, auch wenn wir nicht zwangsläufig daraus posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln, ja, weil wir das Trauma anders verarbeiten. Deswegen glaube ich, dass eigentlich ja, keine Studie dahinter, jeder von uns etwas Traumatisches im Leben schon mal erlebt hat. Ob es der Verlust eines geliebten Menschen ist, das Miterleben von Leid, eine Diagnose, eine Scheidung, ein Urteil, ein Unfall, ein Überfall, eine finanzielle Krise, eine Umweltkatastrophe, das können alles traumatische Erlebnisse sein und für dich quasi erstmal in so einem Moment der Hilflosigkeit dich fühlen. Und das ist so der wichtige Aspekt daran. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dann in diesem Moment auch schon damit umzugehen, aber eben auch danach. Also falls du dich zu Beginn der Folge gefragt hast, ob du jemals etwas Traumatisches erlebt hast, die Antwort liegt eigentlich bei dir. Ja? Es hängt nicht von der Art des Ereignisses ab, sondern davon, wie du darauf reagiert hast. Es gibt kein richtig und kein falsch. Zum Beispiel die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist nicht traumatisch genug. Du reagierst da jetzt gerade total falsch. Es gibt da kein gut und schlecht. Es ist einfach so, wenn du einen ganz frühen Verlust deines Kindes hattest. Ich finde Schwangerschaftsverlust auch immer eine blöde Bezeichnung dafür, weil du ja nicht deine Schwangerschaft verlierst. Du verlierst dein Baby in dem Moment. Es ist so ein bisschen verharmlost, Schwangerschaftsverlust. Aber das kann auch sein, dass es Menschen hilft, sich davon abzugrenzen. Also von daher auch alles in Ordnung. Aber auch ein früher Verlust in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft ist ja immer so unser Standardbeispiel. Wenn ich mir Fotos angucke, wie weit ich da schon war und auch mich daran zurückerinnere, wie sehr ich da auch natürlich schon meinen Sohn Simon geliebt habe, das kann auch traumatisch sein. Vor allem dann auch der Moment, in dem man dann vielleicht diesen Verlust gerade erlebt, in einem Moment, in dem man gar nicht darüber nachdenkt, auf der Toilette sitzend und wir unterschätzen manchmal, welche Situationen traumatisch sein können und welche nicht. Jetzt ist die Frage, muss man die Symptome von posttraumatischer Belastungsstörung erfahren, um posttraumatisches Wachstum erleben zu können? Und nein. Wenn du etwas als traumatisch erlebt hast und daraus keine posttraumatischen Belastungssymptome entwickelt hast, sondern es auf andere Art und Weise verarbeitet hast, kannst du trotzdem an dem Ereignis wachsen und dich durch dieses Ereignis weiterentwickeln. Und gleichzeitig ist es jedoch unwahrscheinlich, dass posttraumatisches Wachstum aus irgendeinem belastenden Ereignis resultiert. Tedeschi, der Forscher, den ich am Anfang erwähnt habe, bezeichnet die Art von Ereignissen, die häufig zu posttraumatischem Wachstum führen, als seismisch, also wie bei einem Erdbeben. Ereignisse, die einen Biss ins Mark erschüttern. Ja? Er sagt, Wachstum ist ein Umdenken, eine Neubewertung seiner selbst und der Welt. Und man muss nicht wachsen, man muss sich nicht verändern, wenn die Welt hinterher noch Sinn macht. Wenn wir also davon ausgehen, dass ein Mensch wie ein Gebäude ist, das nach einem hohen Standard gebaut wurde, ja, ein Haus, das richtig gut gebaut wurde, um ein Erdbeben zu widerstehen, und wenn das Erdbeben kommt und das Gebäude dann noch steht, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn das Gebäude beschädigt ist, muss es wieder aufgebaut werden. Und dieser Wiederaufbau kann Wachstum sein, ja. Was ich super spannend finde, Tadashi sagt dann auch noch, die Herausforderung besteht darin, diese Chance zu erkennen. Und warum nicht nach dem Erdbeben etwas Besseres aufbauen? Ja? Dass du nicht unter den Trümmern lebst, das ist quasi so dieser Punkt, du bist bei minus 5, du lebst so weiter, alles liegt in Schutt und Asche und in Trümmern und du baust gar nicht wieder auf, du bleibst einfach erschüttert bis ins Mark. Oder du baust das gleiche beschissene Gebäude wie vorher. Ich will nicht sagen, dass es wirklich beschissen war, aber du kannst es aufbauen wie vorher. Er denkt aber auch, er sagt aber auch, ich glaube, wir können es besser. Ja? Und ich stimme Tadashi dazu, nicht um zu sagen, dass das Leben, bevor mein Sohn Simon gestorben ist, scheiße war. Und deins vermutlich auch nicht. Ja? Wir haben uns ja schon dazu entschieden. Vielleicht war es sogar perfekt. Für mich ist es nicht der Gedanke, der hinter diesen Worten steckt, ja, dass jeder, der etwas Traumatisches erlebt hat, muss sein Leben von Grund auf jetzt verändern, weil es vorher nicht gut genug war. Ich glaube, was er sagen will, ist, dass jedes Mal, wenn wir so grundlegend erschüttert werden, dass unsere Identität in Frage gestellt wird, ja. Dass das Leben, wie wir es kannten, in Frage gestellt wird, weil unsere ganze Perspektive, wer wir sind, was wichtig ist, wie wir leben wollen, bei solchen traumatischen Situationen in Frage gestellt wird. Und immer wenn das in Frage gestellt wird, wer wir sind, das Leben, was wir leben und so weiter, dass wir dann eine Chance haben, das auch neu zu bewerten, ja? Und für mich ist es so gewesen, für viele andere auch. Wir haben die Chance, aus dem Autopiloten rauszukommen. Ja? Nicht mehr auf Autopilot zu leben, eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was wir im Leben wirklich wollen und etwas neu aufzubauen. Und wenn wir etwas neu aufbauen, können wir es, ja, nach einer neuen Vision aufbauen, größer denken, mehr wollen. Und wir können uns das Leben erschaffen, das wir uns erträumen und die Person, die wir in diesem Leben sein wollen. Und ich hebe meine Hand, das kann jetzt auch alles wieder sehr triggern. Dem bin ich bewusst, weil ich kenne auch den Gedanken, ja, aber das einzige Leben, was ich wollte, das beste Leben, was ich wollte, ist das Leben als Mutter. Ja, ich will gar nicht mehr. Ich will gar nicht anders. Ja, und ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus und vielleicht ist auch in dir alles gut gewesen, aber bei vielen von uns kommt gerade in der Zeit nach der Trauer, kommen Dinge hoch, die wir vielleicht schwerer aushalten können, die wir vorher oder auch mit dem Gedanken, naja, dann bin ich Mama und ich habe mein Kind, anders hingenommen haben. Ja, zum Beispiel, ich bin in dem Job, der so semi-okay ist, der nette Kollegen hat, aber mich auch nicht wirklich erfüllt. Und das ist in Ordnung, weil ich werde ja dann mein Kind haben, ich wechsle jetzt nicht den Job, ich kümmere mich jetzt nicht darum. weil das ist erstmal das Wichtige für mich. Und ich glaube, dass wenn wir unser Leben sowieso wieder aufbauen müssen, ja, liegt ja alles in Trümmern, warum nicht ein paar Dinge verbessern? Und die Forschung von Calhoun und Tedeschi begann lange bevor sie den Begriff überhaupt prägten, ja, posttraumatisches Wachstum. Und sie untersuchten eigentlich gar nicht speziell die Idee von posttraumatischem Wachstum. Es ging eigentlich nur darum, ältere Menschen zu fragen, was haben sie im Leben gelernt, was nützlich ist? Und was würden sie gerne an andere weitergeben? Und die erste Gruppe, die sie untersuchten, waren Witwen. Und es war gar nichts Kompliziertes, ja, es gab keine detaillierten Fragebogen, keine Skalen, keine Modelle, wer jetzt irgendwie in der Forschung aktiv ist oder was studiert hat, wo er quantitative Forschung gelernt hat. Es ging eigentlich nur um Gespräche, um Zuhören, um qualitative Forschung. Und sie fragten die Frauen nach ihren Erfahrungen und wie es war, ihren Mann zu verlieren. Ja, alles Witwen. Und sie erfuhren, dass viele von ihnen auch immer noch jede Nacht weinen und auch mitten in der Nacht aufwachen und denken, dass sie gerade gehört haben, wie ihr Mann die Schlüssel in die Tür steckt. Also da ist auch noch bei vielen der traumatische, das posttraumatische, die Trauer, das ist alles nicht weg. Aber sie sprachen nicht nur über Trauer, über Einsamkeit, über die negativen Erlebnisse nach dem Tod ihrer Männer, sondern auch über die Dinge, die sich zum Besseren verändert hatten. Zum Beispiel hatte ihnen der Verlust der Männer gezeigt, wie stark sie waren. Und einige von ihnen haben auch soziale Erfahrungen gemacht. Ja? Sie haben Dinge anders bewertet. Sie sind wieder Kindern ihrer Familie näher gekommen. Sie machten vielleicht einen Führerschein, obwohl sie noch nie im Leben Auto gefahren sind. Und konnten dann selbstständig Auto fahren. Und das hat Tedeschi und Calhoun dazu gebracht, noch mit anderen Menschen zu sprechen. Und sie sprachen mit mehreren Gruppen von Menschen. Menschen, die physisch eingeschränkt waren, die eine schwere Krankheit hatten, die vielleicht einen Unfall erlitten hatten. Sie sprachen mit Menschen, die drogenabhängig oder gelähmt waren. Und sie waren aber immer wieder fasziniert und überrascht von dem, was sie als positiven Nutzen von Ereignissen empfanden, die normalerweise als komplett negativ eingestuft wurden. Und irgendwann haben sie dann daran weitergearbeitet und Methoden für sich gefunden, gesucht, um die Untersuchung zu quantifizieren. Und stellten dann fest, dass es im Wesentlichen fünf verschiedene Bereiche gab, in denen sie von den untersuchten Personen Wachstum sehen konnten. Also es handelte sich um innere größere Stärke, eine Offenheit für neue Möglichkeiten im Leben, engere und oft tiefere Beziehungen zu Freunden und Familie und eine größere Wertschätzung des Lebens und einen stärkeren Sinn für Spiritualität. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Ich finde es spannend. Freunde und Familie, weiß ich, ist für viele verwaiste Eltern ein Schmerzthema. Oder ein sehr ambivalentes Thema. Deswegen werde ich darauf heute auch nicht weiter eingehen. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Aber als ich die Liste zum ersten Mal gehört habe, habe ich schon gedacht, ja, stimmt. Wenn eines seit dem Tod von Simon irgendwie klar geworden ist, ist es, dass ich ziemlich stark bin. Ja, ich weiß nicht, ob es mich stärker gemacht hat, ob ich mir nur bewusst geworden bin, wie stark ich bin. Ich musste ja stark sein. Es gibt ja keine andere Option. Ja? Aber ich fühle mich schon stärker als zuvor, weil ich so viele Beweise dafür habe, dass ich wirklich mit schwierigen Situationen umgehen kann, dass ich die überleben werde, ja, dass ich da durchgehen kann. und dass man mich mit jeder Situation konfrontieren kann und ich mit der Situation umgehen kann. Oder auch, dass bestimmte Situationen, die ich vorher irgendwie schlimm fand, jetzt für mich überhaupt kein Thema mehr sind. Ja? Also es kann sein, dass ich in Stücke gerissen werde, aber ich werde wieder aufstehen. Und ich wette, du wirst auch wieder aufstehen. Du hörst ja gerade diesen Podcast. Du bist ja hier. Du machst ja weiter. Und es ist schwierig und scheiße hart. Aber ich bin definitiv offener für die Möglichkeiten im Leben. Ja? Ich halte mich nicht mehr zurück und ich springe auch ins kalte Wasser, weil ich mir denke, boah, das Schlimmste, was mir passieren konnte, ist mir doch eigentlich schon passiert. Ja? Und ich finde auch, wenn ich andere Menschen schon in meinem Leben verloren habe, meinem Opa zum Beispiel, meine Oma, und ich auch weiß, dass Menschen früh sterben und das Leben begrenzt ist, ist es mir irgendwie erst in dem Moment richtig klar geworden, wie kurz das Leben ist und wie unberechenbar auch das Leben ist. Ja? Und ich weiß es deswegen auch mehr zu schätzen, beziehungsweise möchte es mehr nutzen. Und das bestätigen die Forschungsergebnisse von Tedeschi und Calhoun. Und ich frage mich auch, und das kannst du gerne teilen, ob es dir da auch genauso geht. Ob du ähnliche Erfahrungen machen konntest, ob du ähnliche Gedanken irgendwie mit der Zeit hattest. Und manchmal kommen die einen auch ein bisschen passiv-aggressiv vor, wie, ist mir doch egal, was du denkst. Ich habe schon Schlimmeres im Leben erlebt und wenn du mich nicht magst, dann geht es weiter. Oder ja, also für mich ging hinterher so ein Minimalismus-Burst los, in dem ich so viele Dinge in meinem Leben aussortiert habe. Dinge, die ich gemacht habe, materielle Dinge, die ich unwichtig fand. Aber auch ein bisschen radikaler mit Freunden. Und das war auch okay so. Ja? Die jetzt da sind, die sind so unglaublich toll. Und falls das jetzt nicht deinem Erleben entspricht, dann hat das auch nichts zu bedeuten, ja? Das ist nicht das Ziel dieser Folge, dir zu sagen, dass du wegen irgendetwas wachsen solltest. Wachstum ist immer eine Option und es ist weder richtig noch falsch, ja? Es ist nur eine Option, eine Wahl, Choice. Und ich sage nicht, dass man Wachstum nach einem traumatischen Erlebnis erfahren sollte, wenn das nicht der Fall ist. Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte zu dem Trigger. Ja, wir wachsen gerade, weil uns dieses traumatische Erlebnis passiert ist. Und es war für mich eine Sache, mit der ich lange Zeit auch sehr gehadert habe und auch sage, boah, ist doch Mist, ich wäre auch so gewachsen, ich wäre sicherlich auch als Mutter gewachsen. Und ja, das stimmt. Und ich würde auch lieber als Mutter wachsen als verwaiste Mutter. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass dieser Verlust für mich ein Tritt in den Hintern war. Ja, dieses, ja, deine Welt liegt jetzt in Trümmern, dir bleibt nichts anderes übrig, als sie wieder aufzubauen, also warum nicht gleich ein bisschen besser, finde ich, ist schon ein gerade wegen des traumatischen Erlebnisses bin ich mehr in den Wachstum gekommen. In das Wachstum bin ich mehr gewachsen, weil ich auf gewisse Art und Weise in diesem Fall musste. Und ja, natürlich war es auch trotzdem die Entscheidung, das so zu machen. Und es muss nicht sein, es muss nicht passieren. Und Ich bin mir auch sicher, dass ich auf andere Art und Weise gewachsen wäre, aber vielleicht anders. Ja, vielleicht in einem anderen Tempo, in anderen Bereichen. Das ist so wirklich wie so ein Wachstumssport. So super schnell. Ja, weiter möchte ich darüber eingehen, mal in die positive Psychologie zu gucken, einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Denn Ende der 80er war, Anfang der 90er auch, war es ein guter Zeitpunkt für Tedeschi und Calhoun, posttraumatisches Wachstum zu erforschen. Ja, sie wussten in dem Moment noch nicht, dass sie posttraumatisches Wachstum erforschen. Aber was gerade in der Welt passierte, war, dass die Psychologie begann, sich ein wenig umzuorientieren. Lange Zeit war es nicht so, dass man sich mit positiven Veränderungen beschäftigt hat. Diejenigen, die sich mit psychologischen Themen beschäftigten, konzentrierten sich eher auf Dysfunktion. Ja? Macht ja auch Sinn, weil Kliniker hauptsächlich mit Menschen zu tun haben, die an Dysfunktionen, also an Krankheiten, leiden. Daher ist es logisch, dass das Ziel erstmal darin besteht, Patienten von der Dysfunktion zu Funktion zu bringen, also von minus 5 oder minus 10 wieder zu 0. Wir funktionieren. Ja? Und erst in den letzten Jahrzehnten haben wir als Gesellschaft oder auch gerade Therapeuten, Psychologen, Forscher begonnen darüber nachzudenken, wie wir Menschen von 0 auf plus 5 bringen können. Ja? Also wie können wir anstatt zu funktionieren, also wieder zurück zur Arbeit zu gehen, alles normal zu machen, vielleicht innen drin etwas taub zu sein, aber von außen genauso so auszusehen wie vorher und zu lächeln und ja, ein funktionierendes Rädchen in der Gesellschaft zu sein. Wie können wir stattdessen vielleicht auf plus 5 kommen und gedeihen, das Leben lieben, vielleicht im besten Fall, ja? Und Ende der 90er Jahre begann man dann, das etwas anders zu sehen, einen neuen Zweig der Psychologie zu etablieren. Und Wissenschaftler begannen eben zu erforschen, was zum Glück führt und was zur Erfüllung führt und was wirklich ein lohnenswertes Leben ausmacht. Und das war die positive Psychologie, ja, das war diese Forschung. Und positive Psychologie ist für mich, oder ja, war für mich häufig auch immer so, dass es darum ging, positiv zu denken und glückliche Gedanken zu finden und einfach immer glücklich, 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 glücklich zu sein und zu versuchen, alles Negative zu vermeiden, zu ignorieren. Ja, oder dass das Leben nur positiv sein sollte und dass das Ziel ist. Und was ich gelernt habe, ist, dass positive Psychologie auch, also dass es gar nicht darum geht, sondern eher darum zu erkennen, dass das Leben aus Höhen und Tiefen besteht und zu verstehen, wie die beiden Dinge zusammenhängen. Ja? Bevor es die positive Psychologie gab, ging man eher davon aus, dass es das Ziel ist, nicht zu leiden, also die Abwesenheit von Leiden, dass das der Raum ist, in dem wir uns begeben wollen. Aber in Wirklichkeit gibt es keine Abwesenheit von Leiden. Ja, die Abwesenheit von Leiden bringt uns von minus 5 auf 0, aber es ist kein Wohlbefinden und häufig auch einen Trugschluss, weil wir dann auch denken, dass uns nichts Negatives widerfahren darf, um ein erfülltes Leben zu führen. Und vielleicht ist aber auch ein erfülltes Leben ein Leben, was aus Höhen und Tiefen besteht. Also Wohlbefinden ist nicht die Abwesenheit von Leid. Und wir sind auch noch nicht super tief in der Forschung. Also es gibt da noch so viel zu erforschen. Was ist Erfüllung? Ja, was ist wahres Glück? Was sich aber gelernt habe, ist, dass wir die negativen Aspekte des Lebens nicht ignorieren sollten und können, sondern eher herausfinden sollten, wie das Negative und das Positive berücksichtigt werden können, zusammenfinden können, ins Gleichgewicht finden können. Ja? Und ich bin ja eher aus der systemischen Therapie, die viel sich anlehnt an auch oder ausborgt von anderen therapeutischen Methoden, Verhaltenstherapie, positive Psychologie, deswegen mag ich es eben. Es gibt nicht so viele Limitationen. Ja, ich kann jetzt nur das eine machen und da kann ich nur das andere machen. Aber das ist ein wirklich sehr spannender Aspekt der positiven Psychologie, den ich auch in meine Arbeit und in mein Leben integriere. Was ich in diesem Zusammenhang auch eine spannende Geschichte finde, ist die Heldenreise. Ja, wenn du vielleicht hast du davon schon gehört, Joseph Campbell hat das mal erforscht. Und zwar, wenn du zurückdenkst an die Geschichten, die du gelesen oder gesehen hast, kann dir vielleicht auffallen, dass es immer um Verlust und Veränderung geht. Oder ganz häufig, ja. Und das ist so eine Art Archetyp des Schreibens, so ein Rezept für ein gutes Buch, einen guten Film, eine gute Geschichte. Und dazu hat Joseph Campbell eben mal die Mythen und die Kulturen auf der ganzen Welt studiert und die Themen, die in diesen Geschichten verborgen sind, dokumentiert. Und im Grunde besteht die Idee der Heldenreise darin, dass der Protagonist, ja, die Hauptperson, seine Heimat verlässt, oft nachdem die Heimat auch zerstört wurde. Und dann muss der Held sich einer Reihe von Herausforderungen stellen, die oft traumatisch sind oder gewalttätig, schlimm. Manchmal unternimmt er eine Reise in die Unterwelt, ja, die vielleicht auch zu den inneren Dämonen. Und er begegnet unterwegs manchmal auch einem Mentor. Und am Ende der Reise kehrt der Held nach Hause zurück, hat das Unrecht vielleicht gerecht, er ist häufig verändert oder sogar erleuchtet, ja, ist eine andere Person, hat sich weiterentwickelt, ist wieder irgendwie angekommen. Und vielleicht kommt dir das ja auch bekannt vor. Du kannst dabei eigentlich an jeden Film denken, ja, Harry Potter, Matrix, Spider-Man, König der Löwen, Herr der Ringe, Star Wars, alle Filme haben so diese Geschichte dahinter. Und König der Löwen. König der Löwen zum Beispiel. Simbas Vater stirbt, weil er von Mufasa von der Klippe geworfen wird. Und das ist so ein bisschen, da wird gerade seine Welt zerstört, ja, die Welt liegt in Schutt und Aschen und er denkt auch noch, er ist dran schuld und er verlässt dann, geht auf eine Reise, verlässt sein Zuhause, lernt Pumba und Timon, die unglaublich tollen Mentoren kennen, unter anderem vielleicht auch noch diesen Affen Rafiki, geht dabei aber auch durch gefährliche Situationen, kommt immer an neue Herausforderungen und kommt dann aber irgendwann wieder zurück und wird der König der Löwen. Und was bedeutet das für dich? Ich denke, dass posttraumatisches Wachstum uns sagt, dass es möglich ist, auch wenn wir viele Kämpfe hinter uns haben oder auch vor uns haben, ja, auch wenn wir etwas unvorstellbar Schlimmes erlebt haben, dass wir gestärkt daraus hervorgehen können mit einer neuen Lebensphilosophie. Vielleicht Hakuna Matata, wer weiß. Ich finde, die Heldenreise kann eben auch deine Reise sein. Wenn du, und ich finde, es kann für dich was verändern, wenn du das auch als diese betrachtest und jetzt vielleicht auch die Phase, in der du bist, in der gerade vielleicht auch noch diese ganzen Herausforderungen auf dich einschlagen. Freunde verstehen dich nicht, Auf Arbeit ist es unglaublich schwer. Es kommt dir sinnlos vor. Du findest gar nicht den Weg zurück in die Arbeit. Du bist von den Trauerwellen überwältigt. Und wenn du das siehst als Teil dieser Reise und als Teil du kommst aber irgendwann wieder an und das ist nicht für immer. Und ja, ich weiß nicht, ob du dann erleuchtet bist, aber du bist auf jeden Fall verändert. Und ich glaube, du kannst auch nicht dein Schicksal rächen, aber du hast auf jeden Fall Dämonen bekämpft. Und da bist du vielleicht noch nicht vollkommen in Ordnung. Deswegen bist du ja hier, deswegen hörst du dir das ja auch an. Aber vielleicht weißt du oder vielleicht hilft dir das Wissen, dass da, wo du gerade drin bist, dass es auch ein Teil deiner Reise ist und du da nicht für immer bist. Viktor Frankl, der jüdische Arzt, der im KZ war, schrieb: Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, eine Situation zu ändern, müssen wir uns selbst ändern. Und natürlich müssen wir das nicht, ja, aber wir haben die Wahl, uns selbst zu ändern. Und ich weiß das, weil ich es erlebt habe, ja. Und ich weiß es auch, weil meine Klienten das immer wieder und wieder und wieder erleben. Und ich weiß aber auch, dass es nur eine Seite der Medaille ist, ja. Der Verlust des Babys kommt nicht nur mit Heilung und Wachstum, ja, und das ist jetzt hier eine tolle Reise und super spannend und das wird so schön, wenn ich hinterher darauf zurückgucke. Ich glaube, dass wir uns dem Thema schon ganzheitlich widmen müssen und dass es zum Beispiel auch viele Dämonen im Außen zu bekämpfen gibt, nicht nur Dinge, die wir im Innen durch Wachstum verändern können, ja. Kindesverlust ist ganzheitlich anzugucken. Trauer, Trauma und Transformation. Und gleichzeitig ist posttraumatisches Wachstum und der Antrieb, etwas zu verändern, was mich was für mich auf der einen Seite eine Rettung war, aber auch eben zu etwas Extremem geführt hat. Ja, in meinem Fall, dass es Veränderung war, aber vielleicht auch etwas extrem in meinem Fall, als Verdrängung. Und ich habe zum Beispiel das Land komplett verlassen, bin für 6 Jahre nach Neuseeland gegangen, habe ein neues Leben angefangen und das war gut, das hat auch gut getan. Aber gleichzeitig hat es für mich dann auch erstmal eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass es noch ungeheilte, verdrängte Teile gibt, die dann zum Beispiel zu psychosomatischen Schmerzen oder zu so echten seltsamen Gefühlsausbrüchen in Momenten, in denen ich sie nicht zuordnen kann, geführt haben. Oder ja, Schmerzen im Körper. Und das ist unter anderem der Grund, weshalb ich mich auch der Begleitung von verwaisten Eltern verschrieben habe, weil ich auch selber bei den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, häufig nur eine Einseitigkeit gefunden habe. Ja, sehr inspiriert von dem Thema Coaching und ja, fake it till you make it, go forward, ja, tu so, als wäre alles in Ordnung. Und ändere einfach nur deine Einstellung und sei doch jetzt mal glücklich. ja, das hat mich fasziniert und das ist ein spannender Teil auch der Heilung und auch um Veränderungen in uns anzulösen. Aber da gibt es noch was tiefer ist und das ist eine andere Art der Heilung, auch innere Kindheilung, die da mit reinspielt, ja. Aber eben auch die Heilung von Traumata, die das Coaching häufig ganz außen vor lässt. Und ich finde, man kann in unserem Fall dieses traumatischen Verlustes, es ist eine gute Kombination, beides zu machen, weil ich finde es eben auch therapeutisch gesehen, von minus 5 auf 0 ist mir nicht gut genug. Ja, wenn ich mein Leben schon wieder neu aufbaue, habe ich ja schon gesagt, dann will ich das auch so machen, dass es geil wird. Aber ich will es so aufbauen, dass ich es nicht auf einem wackeligen Fundament aufbaue. Ich will die Traumata, die Wunden heilen bzw. lernen, wie ich mich auch immer um sie kümmern kann, ohne sie zu verleugnen. Genau. vielleicht dazu ein andermal mehr. Heute ging es mir eher ums Wachstum. Ich hoffe, das war inspirierend für dich. Vielleicht hast du schon ein bisschen in dich reingefühlt, wo du gerade stehst, wo du vielleicht Unterstützung brauchst, wie weit du schon gekommen bist. Teile deine Gedanken gerne, gerne, gerne immer mit mir oder hinterlasse mir auch eine Bewertung. Das freut mich immer sehr, hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, deine Julia.